Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Kim.
Ich bin Jenny.
Und ich bin Matthias Steffen und freue mich, heute hier sein zu können.
Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe.
Ja, wir freuen uns.
Ja, wir freuen uns sehr. Bevor wir zu Ihnen kommen, Herr Steffen, wollen wir uns nochmal ganz dolle bedanken bei allen, die uns bisher bei unserem Podcast zugehört haben, die Likes dagelassen haben, die uns auf Instagram folgen und auch uns schon mal fleißig Kommentare oder E-Mails schreiben. Wir freuen uns da wirklich drüber, also über jedes Feedback und über jede Reaktion, weil wir gerade erst angefangen haben. Hast du irgendwie Statistiken dabei, Kim?
Na klar, du hast ja, ist ja nicht ohne Grund, dass wir auch immer mal nachgucken. Ja, also wir sind jetzt so bei circa 400 Klicks so pro Folge, mal mehr, mal weniger. Also das kann sich sehen lassen, würde ich sagen.
Ja, das wird, würde ich sagen. Ja, auf Instagram war es ein bisschen ruhiger in den letzten Wochen. Einfach nur nochmal, wir würden das gerne nochmal erklären. Kim und ich haben ja eigentlich noch einen anderen Job. Also wir sind ja gar nicht Podcasterin, wir machen das ja hobbymäßig. Eigentlich sind wir ja beide mit unseren Kreishandwerkerschaften auch ziemlich gut beschäftigt. Dann haben wir ab und zu auch nochmal Urlaub. Auch das passiert. Und da hat unser Instagram-Auftritt ein bisschen gelitten. Aber wir geben uns natürlich immer Mühe, wollen euch da ja auch immer mit Neuigkeiten versorgen. Aber das vielleicht nur nochmal zur Erklärung.
Wir versuchen uns zu bessern.
Genau. Ja, aber wie ihr ja eben alle schon gehört habt, haben wir heute das erste Mal Besuch in unserem Podcast. Für uns auch was Neues. Wir sind, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt. Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Sie hier sind, Herr Steffen. Ja, ich würde aber vorschlagen, Sie stellen sich einfach mal selber vor. Den Namen haben wir jetzt schon gehört, aber was vielleicht sonst noch interessant ist, über Sie zu wissen und warum Sie heute hier sind.
Das kann ich sehr gerne machen. Wahrscheinlich bin ich hier, nicht weil ich so ein freundlicher Mensch bin, sondern weil ich der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade bin. Diese Woche hat mir der Hauptgeschäftsführer gerade eine Urkunde verliehen für 25 Jahre Tätigkeit im öffentlichen Dienst. Also ich bin erst nicht seit gestern bei der Handwerkskammer, sondern mittlerweile seit 24 Jahren. Das 25. Jahr habe ich selber gar nicht mitbekommen. Das ist nämlich das Jahr der Bundeswehr, das angerechnet wird auf den öffentlichen Dienst. Und somit bin ich quasi schon ein erfahrener Fahrensmann in der Handwerksorganisation. Ich habe 2000 dort angefangen in der Beratung, habe vorher eine Bankausbildung gemacht und eigentlich war für die Bank und für mich klar, nach dem Studium komme ich wieder zur Bank zurück. Und dann habe ich eine Anzeige der Handwerkskammer gefunden und habe gedacht, das könnte vielleicht auch eine ganz interessante Alternative werden. Und dann fängst du mal an, für 2 Jahre war der Plan. So, und irgendwie, entweder kann ich nicht rechnen oder der Job ist so interessant, dass dann aus 2 Jahren auf 24 Jahre werden. Nach der Betriebsberatung wurde ich dann Abteilungsleiter für die Beratung, habe dann auch nochmal Abteilungsleiter für Frauenförderung gemacht. Also ganz spannendes Thema, da kriegte ich immer irritierte Rückmeldungen von Frauen, wenn ein Mann ans Telefon der Frauenförderung ging. Auch eine spannende Zeit. Habe dann die Geschäftsbereichsleitung für die Unternehmensberatung gemacht und bin dann aber irgendwann angesprochen worden, ob ich mir auch mal was anderes in der Kammer vorstellen konnte. Und da ich mal gesagt habe, ich bleibe so lange, wie ich mir was anderes vorstellen kann und was anderes machen kann, bin ich dann in den Bildungsbereich gewechselt, 2010. Und seitdem bin ich zuständig für die Bildungszentren der Kammer in Braunschweig, Lüneburg, Stade und Königslutter. Taucht immer oder wird schnell vergessen, weil es im Namen der Kammer nicht auftaucht, aber wichtiger Standort für uns. Und da bin ich jetzt wirklich seit mittlerweile 15 Jahren verantwortlich für das Thema Bildung in der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Ich komme aus Stade, habe meinen Dienstsitz in Lüneburg und bin eigentlich einmal in der Woche in Braunschweig. Und wer die Kammer Braunschweig-Lüneburg-Stade kennt, sagt immer, das ist eine der größten Bandenanlagen Deutschlands. Die geht nämlich von der Nordsee bis in den Harz. Also die flächenmäßig größte Handwerkskammer, die es in der Bundesrepublik gibt. Und da ist man viel unterwegs und dann ist es gut, man hat alle 3 Standorte im Petto. Und deswegen ist das schon immer eine Herausforderung, dann an jedem Standort auch wirklich präsent zu sein. Aber das schaffen wir. Das ist eine gute Zusammenarbeit, sodass es dann auch wirklich gut gelingt.
Ja, das klingt ja erstmal ziemlich interessant. Was haben Sie für einen Abschluss gemacht? Haben Sie bei der Bank gelernt und dann noch studiert? Also
ja, ich bin so ein Klassiker, so den man in eine Schublade packen kann. Ne? Bankausbildung gemacht, dann Bundeswehr, dann Studium Betriebswirtschaftslehre in Hamburg an der Universität, dann Diplomkaufmann mit Abschluss. Ja, und dann bei der Handwerkskammer angefangen. Eigentlich ein ungewöhnlicher Lebensweg, wenn man heute so in Lebensläufe reinguckt. Ne, da wechseln viele nach 2, nach 3 Jahren regelmäßig den Arbeitgeber, um letztendlich auch attraktiv zu sein. Wenn ich zurückgucke, ich habe im Grunde nach eigentlich nur 2 Arbeitgeber gehabt. Die Bank und die Handwerkskammer. Und ich hoffe auch, dass das so bleibt bis zur Rente. Also.
Aber dann macht die Arbeit an der Handwerkskammer ja offensichtlich Spaß.
Ja, in jedem Fall, weil sie sehr abwechslungsreich ist. Ich habe es eben schon mal ganz kurz angedeutet. Ich könnte mir nicht vorstellen, 40, 50 Jahre das Gleiche zu machen. Deswegen auch der Antritt damals, da bleibst du 2 Jahre. Und es hat sich aber eigentlich so alle 2, alle 3 Jahre irgendwas verändert in dem Aufgabenbereich. Ich konnte meinen eigenen Aufgabenbereich mir selber teilweise auch ergänzend zuschneiden. Ich habe das Thema Außenwirtschaftsberatung mal irgendwann neu aufgebaut in der damaligen Kammer Lüneburg-Stade. Und deswegen gab es nie die Notwendigkeit zu wechseln, weil die Tätigkeit war selber so abwechslungsreich. Und das ist, glaube ich, dann das Schönste, was man haben kann. Wenn man Kontinuität und Abwechslung miteinander verbinden kann, ist das, glaube ich, die beste Voraussetzung.
Ich glaube, das können wir gut nachvollziehen, ne?
Total. Also diese Abwechslung einfach, ne, die haben wir ja auch schon in klein sozusagen in unserem Job. Die Kammer ist ja noch viel größer, macht noch viel mehr. Dazu kommen wir ja gleich auf jeden Fall nochmal. Aber genau, wir kennen das auch. Das ist irgendwie nett, ja.
Ja. Und dann sind wir aber auch eigentlich schon so ein bisschen bei unserem Thema der heutigen Folge, würde ich sagen. Wir haben Sie natürlich aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen und Sie haben es auch schon so ein bisschen mit anklingen lassen. Wir haben uns gedacht, dass wir uns auch mal den Aufgaben so der Handwerkskammer widmen wollen. Was macht die Handwerkskammer selber so als Aufgabe, auch eben speziell für die Mitglieder der Handwerkskammer? Sind ja auch so Fragen, die wir vielleicht auch ab und zu mal von unseren Mitgliedsbetrieben gestellt bekommen. Wir haben gesagt, was können wir denn Einfacheres oder Besseres machen, als uns jemanden einzuladen, der da arbeitet? Und das hat sich ja jetzt auch sehr gut angeboten, ne?
Genau.
Das stimmt. Ich bin sehr gern gekommen. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Ja, sehr gern.
Dann würden wir auch einfach einmal so weitermachen, weil was macht denn die Handwerkskammer? Wir haben Ihnen ja so ein bisschen Hausaufgaben gegeben. Wir haben ja zumindest einmal gesagt, so ganz grob geben wir Ihnen schon mal mit, worüber wir reden wollen, dass wir Sie nicht ganz ins kalte Wasser schmeißen. Wir haben gesagt, wir würden gerne einmal von Ihnen wissen, Ihrer Meinung nach, was sind denn die 3 wichtigsten Aufgaben der Handwerkskammer?
Die Handwerkskammer selber ist ja kein Selbstzweck, sondern im Grunde nach sind wir Dienstleister für unsere Mitgliedsunternehmen. Und nicht nur für die Mitgliedsunternehmen, das wird häufig vergessen. Bei der Handwerkskammer, bei allen Handwerkskammern in Deutschland sind die Betriebe Mitglieder, aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben Arbeitnehmer. Das heißt, die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade hat so ungefähr 29.000 Betriebe, aber eigentlich haben wir 200.000 Mitglieder, weil jeder Arbeitnehmer in diesen 29.000 Betrieben auch Mitglied der Handwerkskammer ist. Und insofern sind wir eben dann Dienstleister für die Betriebe und für die Mitarbeitenden in den Betrieben und versuchen, möglichst ein komplettes Angebot zur Unterstützung des Handwerksbetriebes letztendlich anbieten zu können. Denn Handwerk ist häufig kleinteiliger organisiert, kann sich keine großen Stabsabteilungen für bestimmte Themen leisten, wenn es um Beratung geht oder auch wenn es um Bildung geht. Und dann helfen wir, helfen insofern, dass wir zum Beispiel im Bereich der Beratung kostenlose Beratungsleistungen von der Existenzgründung, also von der Wiege, bis leider manchmal auch zur Sanierungsberatung oder auch zur Insolvenzberatung, also bis zur Bare dann durchführen. Aber sehr viel spannende Themen auch und sehr schöne Beratungen sind auch Beratungen, wo ein Betrieb durchaus in der Krise ist und wo man dann aber gemeinsam mit zum Beispiel den Kreditinstituten oder anderen Institutionen auch helfen kann, so einen Betrieb aus der Krise herauszuführen, ihn weiterzuführen. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das 10 Jahre gemacht, diese Beratung. Und ich freue mich heute noch, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und dann den einen oder anderen Betrieb sehe und sage, den hast du auch beraten und der existiert immer noch. Meine Familie ist manchmal schon ein bisschen genervt davon, weil ich dann mal sage, oh, den habe ich auch beraten. Und dann sagen die mal, ja, wissen wir. Also insofern, aber das zeigt eben auch eine sehr starke Bindung dazu. Und da machen wir sehr viel in dem Themenbereich Beratung, auch Innovationsberatung. Ich habe eben schon mal gesagt, ich habe das Thema Außenwirtschaftsberatung mal aufgeworfen. Thema Frauenförderung haben wir schon seit vielen Jahrzehnten eine eigene Abteilung, die sich damit beschäftigt. Also viele Beratungsthemen, wo wir dem Unternehmer wirklich dann auch helfen können. Und wir haben natürlich das große Thema Bildung bei uns dann auch. Wir unterstützen auch die Betriebe bei der Ausbildung, dadurch, dass wir über die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, die ÜLU, die betriebliche Ausbildung ergänzen. Betriebe sind häufig spezialisiert, können nicht das gesamte Bild eines Berufes abbilden. Und deswegen gibt es sogenannte ÜLU-Lehrgänge, die werden von den Tarifvertragsparteien festgelegt. Die entscheiden darüber, welche ergänzenden Lehrgänge denn sinnvollerweise durch die Handwerkskammern in Deutschland angeboten werden. Und die führen wir in unseren Bildungszentren durch. Das heißt, wir haben in Bildungszentren Braunschweig, Lüneburg-Stade und Königslutter so ungefähr 30.000 Teilnehmende jedes Jahr, die an den Lehrgängen teilnehmen. Das sind die normalen Lehrgänge, die ich gerade beschrieben habe, aber auch Fort- und Weiterbildungslehrgänge. Wir sorgen also mit unserem Thema Bildung dafür, dass die Qualität der handwerklichen Leistungen auf dem hohen Niveau verbleibt, wie es in Deutschland dankenswerterweise da ist. Ich glaube, wir werden international häufig darum beneidet, wie wir aufgestellt sind in dem Bereich. Und wenn man sich so bestimmte Ausfallzeiten mal anguckt oder auch Rahmenbedingungen und sicherheitsrelevante Themen, dann glaube ich, können wir froh sein, dass wir ein so gut organisiertes Handwerk in Deutschland haben. Manchmal wird es ja so wahrgenommen nach dem Motto, Mensch, da gibt es so viele Auflagen, Hürden und Probleme. Aber ich glaube, wenn man dann mal hinter die Kulissen guckt, dann hat das eigentlich auch häufig seinen Sinn. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich als Handwerkskammer auch immer dabei zu gucken, brauchen wir so viel Bürokratie, wie wir im Moment haben. Das leitet dann über zum nächsten Thema und zum dritten Thema, was eine Aufgabe der Kammer auch ist und die ich auch für wichtig halte, ist das Thema Interessensvertretung und Politikberatung. Ich sage ausdrücklich auch Beratung, weil Politiker müssen Entscheidungen treffen. Und wenn sie es gut machen, dann hören sie sich vorher die Praktika an und fragen einfach mal, wie sieht denn die Praxis tatsächlich aus, die alltägliche Praxis der Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber oder auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da sind wir häufig Sprachrohr, indem wir dann der Politik sagen, wenn ihr jetzt das plant, dann müsst ihr auch die Folgewirkungen bedenken. Oder wir würden anregen, euch mal mit dem Thema zu beschäftigen. Und da führen wir wirklich sehr, sehr viele Gespräche mit den Abgeordneten in der Kammergebiet, auch viele Einzelgespräche. Und wir freuen uns auch immer, dass die Abgeordneten, Sie haben es in Ihrem Podcast in der Folge 4, wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken, auch schon beschrieben.
Das war nicht eingeübt.
Dass Sie, genau, dass gerade diese Kontakte zur regionalen Politik, zu den Abgeordneten vor Ort unheimlich wichtig sind. Und glaube, da nehmen wir die Interessen des Handwerks wirklich wahr. Und ich sage an dieser Stelle schon mal, wir kommen bestimmt aber gleich nochmal drauf zurück. Das machen wir auch gemeinsam. Und ich glaube, das ist entscheidend.
Ja, das ist einfach einer der Schnittpunkte, die wir, glaube ich, haben. Ne? Dass man, wir haben viele, aber auch gerade so diese politische Interessenvertretung ist durchaus ein Schnittpunkt, wo wir sagen, das machen wir, das machen die Handwerkskammern. Man begegnet sich ja dann auch immer mal wieder auf auch gleichen Veranstaltungen und versucht eben auf die gleichen Ziele hinzuwirken einfach.
Ja, und wo ja auch der große Vorteil liegt, Sie haben es ja gerade beschrieben, ich meine, der Kammerbezirk Braunschweig-Lüneburg-Stade umfasst ja eine Riesenfläche. Und Sie können ja gar nicht auch mit Ihren Mitarbeitenden überall sein. Und dafür ist natürlich auch schön, dann mit den Kreishandwerkerschaften, die örtlich ja viel gebundener sind, so hatten wir es ja auch in der Folge schon mal erklärt, viel näher auch an den Betrieben dran sitzen. Ne? Also ich sag mal so, der Draht ist ein bisschen kürzer noch zu uns vielleicht manchmal, in manchen Fällen, als vielleicht direkt zur Handwerkskammer, wo sich das natürlich auch unterscheidet, weil was wir zum Beispiel nicht machen, ist ja so eine Betriebsberatung, was Sie ja eingangs sehr schön auch geschildert haben. Und auch die diese von der Existenzgründung bis zur Insolvenzberatung, das übersteigt ja auch total unsere Kapazitäten in den Kreishandwerkerschaften, sodass wir da auch immer schön in der Lage sind, an die Kammer zu verweisen und zu sagen, da gibt es ganz tolle Leute, die nur das gelernt haben, die das super können. Fragt doch da bitte nochmal nach und andersrum kommen Sie ja auch zu uns und fragen uns auch mal und sagen so, wie sieht's denn in den Regionen aus? Wo haben wir denn Probleme? Was können wir denn politisch vielleicht nochmal besprechen? Ja. Und Sie sitzen dann natürlich auch näher an den Politikerinnen oder an den Entscheidungsträgern, so will ich es mal ein bisschen gröber fassen, als wir, weil wen interessiert denn nur der Landkreis Harburg sozusagen? Aber wenn dann Herr Steffen kommt und sagt, also im ganzen Kammerbezirk, was ja fast ganz Niedersachsen ist, also klar, wir haben noch ein paar Nachbarn, aber es ist ja der Großteil von Niedersachsen, da haben wir folgendes Problem, da ist der Hebel ja viel größer. Das heißt, da ist es total schön, wie wir da auch dann zusammenwirken können, Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft.
Das stimmt. Sie haben jetzt ein paar Themen gerade genannt, die ich, glaube ich, für ganz wichtig halte. Das erste ist wirklich die Fläche. Wir können das nicht alleine abdecken. Und deswegen, ich glaube, wir werden in Deutschland ziemlich beneidet. Die gucken in unsere Region ganz häufig neidvoll, wenn sie sehen, wie Kammern oder die Kammer und die Kreishandwerkerschaften hier zusammenarbeiten. Ja. Weil es ist, glaube ich, ein wirklich tolles Miteinander. Und ich will die Gelegenheit nutzen, dafür auch Danke zu sagen, weil das ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch Regionen, wo die durchaus gegeneinander arbeiten. Das verstehen nur die Betriebe nicht. Denn ich habe es vorhin gesagt, wir sind eigentlich Dienstleister. Alle. Die Kreishandwerkerschaften, die Handwerkskammer sind Dienstleister für die Mitgliedsbetriebe. Und denen ist im Prinzip egal, wem von wem die Hilfe kommt, ob sie von der Kreishandwerkerschaft kommt, von der Innung kommt, vom Landesinnungsverband kommt oder von der Handwerkskammer kommt. Hauptsache, es kommt Hilfe. Und zwar schnell und möglichst punktgenau. Und es muss konkret werden. Da sind Handwerker sehr direkt auch. Und das ist sehr angenehm, dass sie so direkt sind. Und deswegen, glaube ich, ist es gut, dass wir so gut miteinander zusammenarbeiten. Und das klappt wirklich hervorragend. Als ich Beratung gemacht habe, Sie haben es gerade angesprochen, Sie bieten das nicht selber an. Ich bin häufig zu den Kreishandwerkerschaften gefahren, habe die Beratung in den Kreishandwerkerschaften gemacht, direkt vor Ort. Das war super, weil die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaften haben eine sehr, sehr hohe Bindung zu ihren Mitgliedsbetrieben.
Total.
Und man bekommt vorab schon so viele Informationen für die Beratung. Ne? Und teilweise sind die dann auch selber dabei gewesen, dass das eine tolle Ergänzung war. Und wir halten uns ja in der Regel aus der rechtlichen Beratung zurück. Die rechtliche Beratung ist ja auch Schwerpunkt letztendlich dann der Kreishandwerkerschaften. Insofern ist das eine super Ergänzung, ne, wenn wir mit unseren Kompetenzen kommen und die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft mit den Kompetenzen kommen, dann, glaube ich, wird den Betrieben am besten geholfen und das ist genau der Weg. Und deswegen, wir haben es im Podcast 4, zweiter Werbeblock, auch so schön gesagt, die Betriebe sprechen häufig von der Kreishandwerkskammer. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und es kam auch der Punkt auf, dass Sie, Frau Smoch, glaube ich, häufig als Handwerkskammer Harburg dann angesprochen werden. Die gab es mal, darf man nicht vergessen. Also die Handwerkskammer Harburg gab es tatsächlich mal, ist dann aber in die Kammer Lüneburg-Stade und dann durch Fusion 2009 die Kammer Braunschweig-Lüneburg-Stade übergegangen. Aber das ist dem Grunde nach den Betrieben egal, sie brauchen Hilfe.
Ja.
Und ein letzter Punkt, den ich gerne aufgreifen möchte aus dem, was Sie gesagt haben, ist in der Tat der Punkt, dass wir gemeinsam die Politik beraten und die Interessen des Handwerks vertreten an der Stelle. Und das ist eben auch ein Punkt, Sie sind häufig regional tätig. Also wenn wir jetzt heute hier in Harburg sitzen und Sie gesagt haben, Harburg ist nicht der Mittelpunkt der Welt, dann würde Landrat Rempe wahrscheinlich widersprechen. Aber der ist ja heute nicht hier. Also insofern finde schon, dass das hier eine wichtige Region ist, die wir haben. Will aber damit Braunschweig natürlich nicht abwerten. Also insofern will auch hier keinen Lokalpatriotismus oder Konflikte erzeugen. Aber es zeigt Ihnen, Sie sind örtlich sehr stark, regional sehr stark verankert und haben auch den Kontakt. Und das ist auch wichtig so. Wir sind häufig eher überregional dann verankert. Bestes Beispiel ist, dass unser Präsident, Herr Bade, die norddeutschen Interessen im Präsidium des Zentralverbands des Deutschen Handwerks in Berlin vertritt. Also auch das ist ja ein Zeichen davon, dass wir die Interessen dann auch ganz oben mit steuern können, dass er dort letztendlich die Interessen, die vielleicht in Harburg wichtig sind, dann auch nach oben transportieren kann. Und genauso wichtig ist es aber auch, die Interessen vor Ort zu vertreten. Das ist wieder diese ideale Ergänzung. Und wenn man das so lebt, wie wir das leben, glaube ich, in der Kombination, dann ist das einfach ideal und das macht dann auch Spaß. Ne? Es macht keinen Spaß, gegenseitig sich das Leben schwer zu machen. Und dann würden unsere Betriebe auch immer sagen, wofür brauchen wir die eigentlich? Ne? Und ich glaube, das ist der Vorteil. Durch das Zusammenleben, wie wir es pflegen, haben wir eben auch, glaube ich, bei den Betrieben noch eine sehr, sehr hohe Akzeptanz. Sowohl für die Kreishandwerkerschaften, wie eben auch für die Handwerkskammer noch.
Also ich glaube, wir können das Danke auch einfach schon einmal direkt zurückspülen, weil wir haben das auch schon festgestellt. Wir haben in München auf der Zukunft Handwerk, wo ja die Idee für den Podcast auch entstanden ist, auch uns mit anderen Kollegen ausgetauscht oder auch mit eben Innungsmitgliedern oder auch Obermeistern, die auch gesagt haben, dieses Miteinander, also mit unserer Kammer, ist es eigentlich immer nur ein Gegeneinander, das kennen wir gar nicht. Also wir sind jetzt beide 2 Jahre dabei und haben gesagt, das kennen wir überhaupt nicht. Vielleicht ist man nicht immer einer Meinung, aber es ist immer ein Miteinander für die Betriebe. Weil wir ja das gemeinsame Ziel haben, es geht ja nicht um uns, um die Kreishandwerkerschaft, es geht nicht um die Handwerkskammer, sondern es geht ja am Ende immer um den Handwerksbetrieb, um den es geht. Und das ist ganz nett, dass das einfach dabei bleibt.
Ja, genau. Ja. Und wenn wir uns immer einig wären, dann wäre das auch gefährlich. Ne? Dann müssen wir auch überlegen, ob wir alles richtig machen. Aber wichtig ist, dass man auch mal Konflikte sachlich austauschen kann. Das tun wir ja auch. Und das ist auch richtig so, weil immer auch das Betrieb im Interesse der Betriebe damit ist.
Genau. Also jeder hat seinen Schwerpunkt, auf den er sich fokussieren kann. Und man unterstützt sich dann bei den Schwachpunkten sozusagen. Ich will noch mal eine Sache aufgreifen, aber vielleicht greife ich dir vor, ich bin mir nicht sicher. Nochmal, ich würde gerne nochmal auf die ÜLOs zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist ein Begriff, wir wissen, was eine ÜLO ist.
Ja.
Aber wir haben ja vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die gar nicht so viel mit damit zu tun haben. Zum Beispiel meine Eltern hören immer zu.
Ja.
Hallo Mama,
schöne Grüße.
Und die wissen vielleicht auch gar nicht, was eine ÜLO ist. Und so geht es vielleicht auch anderen. Und vielleicht können wir da noch mal so ein paar praktische Beispiele machen, wofür denn so eine ÜLO da ist. Also ich denke zum Beispiel mal an so einen Tischlereibetrieb. Also die sind ja sehr festgelegt, oder nicht immer, aber manche sind sehr festgelegt. Ja. Manche machen zum Beispiel nur Fenster.
Oder Türen.
Oder Türen. Und Wofür ist das denn da? Können Sie das sonst dann vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, wofür so ein Bildungszentrum, so eine ÜLO eigentlich genau. da ist?
Total gut, weil Tischler ist immer auch mein Beispiel. Wir sind wie abgesprochen schon wieder. Ja, nein, wirklich. Weil da ist die Spezialisierung halt auch für dich am weitesten fortgeschritten. Ja. Es gibt Bautischler, die wirklich im Prinzip nur Fenstertüren einbauen oder andere Dinge auf dem Bau machen. Es gibt Möbeltischler, die eben nur Möbel erstellen. So. Und ein Auszubildender, der jetzt bei dem einen oder bei dem anderen Betrieb ist, möchte ja nach der Ausbildung vielleicht auch bei dem anderen Bereich anfangen. Also jemand, der Möbel gebaut hat, möchte vielleicht hinter einer Bautischlerei anfangen oder umgekehrt. Und damit er das auch kann, weil ansonsten würde er ja die Ausbildung umsonst gemacht haben, wenn er die Fähigkeiten und Fertigkeiten während der Ausbildung nicht erlernt hat, haben dann der Bundesverband der Tischler sich hingesetzt und hat gesagt, welche Fertigkeit muss man dann während der Ausbildung erlernt haben und wie kann man die in bestimmten Lehrgangswochen absolvieren. Das fängt schon damit an, dass man erstmal Maschinenscheine macht, damit man den sicheren Umgang mit den Maschinen letztendlich erlernt. Da ist dann von der Berufsgenossenschaft auch entsprechende Auflagen, aber auch finanzielle Unterstützung. Das ist immer sehr hilfreich für die Betriebe. Dann gibt es eben verschiedenste Lehrgänge. Das sind dann zum Beispiel Oberflächenlehrgänge, wo dann Oberflächen gearbeitet werden. Wenn ich in den Werkstätten bin, bin ich immer begeistert. Da werden zum Beispiel Schachbretter gearbeitet oder so. Ich bin ja nun Kaufmann, ich habe es vorhin gesagt, und finde es immer beeindruckend, was man eigentlich mit handwerklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten machen könnte. Ich kann es nicht. Gestern bin ich von meiner Tochter gefragt worden, ob ich ein Loch in einen Schrank bohren würde. Dann habe ich gesagt, mache ich. Dann hat sie gesagt, bist du dir sicher, dass du das machst? Und ich habe gesagt, ja, da bin ich mir sicher. Also das kriege ich gerade hin. Aber das ist auch schon ziemlich die Grenze dann. Und deswegen ist es wichtig, diese ganzen Lehrgänge in verschiedener Art zu haben, sodass am Ende der Ausbildung der Lehrling, den er Bautischlerei gelernt hat, aber auch in der Möbeltischlerei anfangen könnte. Und das gibt's für jeden Beruf. Und die sind sehr unterschiedlich von der Anzahl der Lehrgänge. Bei Friseuren sind es 4 Wochen, die dort letztendlich von den Tarifvertragsparteien festgeschrieben sind. Im Kfz-Bereich sind es 10 Wochen. Da geht es dann um Themen wie Elektromobilität oder auch bestimmte andere Bereiche, die nicht in jeder Werkstatt abgedeckt werden. Und so sind die Auszubildenden am Ende dann wirklich flexibel einsetzbar. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor auch für die Qualität unserer dualen beruflichen Ausbildung im Handwerk, dass es diese ÜLUs gibt. Und wir als Kammer sind dann letztendlich damit beauftragt, die umzusetzen. Und das machen wir in unseren Bildungszentren dann. Wir haben so ungefähr 100 Ausbildungsmeister, die dann da jede Woche einen neuen Lehrgang beginnen mit neuen Teilnehmenden. Und das sind dann auch schon mal Herausforderungen für beide Seiten, glaube ich, auch für unsere Meister, um dann die Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterzugeben.
Aber Sie haben jetzt natürlich gesagt, wenn man halt hin und her wechseln möchte zwischen jetzt einem Möbeltischler und einem Bautischler, aber es ist ja fängt ja eigentlich schon vorher an, weil wir ja gar nicht den Ausbildungsberuf Möbeltischler haben, sondern wir haben nur den Ausbildungsberuf Tischler. Also wir haben ja schon die gesetzliche Grundlage im Grunde, die eigentlich sagt, nee, es soll halt schon sowieso umfassend eben ausgebildet werden grundsätzlich.
Genau, wobei wir da auch aufpassen müssen, dass wir nicht die jungen Menschen überfordern, die heutzutage in die Ausbildung kommen. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen, sage ich ganz ehrlich, weil die Ansprüche im Handwerk an eine handwerkliche Ausbildung werden immer größer. Das heißt, wenn ich mir den Bereich Sanitär, Heiz- und Klimatechnik angucke, ein junger Mensch, der diesen Beruf erlernt, der muss heute ein gigantisches Wissen einfach erwerben. Und wer das schafft, verdient wirklich meine höchste Hochachtung, dass er das geschafft hat. Und wenn man dann guckt, dass wir diesen Beruf ja immer erweitern, da kommen immer neue Themen dazu. Es fällt aber nichts weg, weil derjenige, der heutzutage sich mit Wärmepumpen beschäftigt, der muss ja auch noch eine Ölheizung beherrschen können. Das ist ja nicht so, dass es keine Ölheizung mehr gibt, sondern der kommt in den Keller und sieht dann erst, womit er sich beschäftigen muss. Das heißt, das wird immer mehr, was an Wissen vorhanden sein muss. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir diese grundständische Ausbildung, die wir haben, nicht zu groß machen, weil ansonsten können die jungen Menschen das nicht mehr beherrschen letztendlich. Deswegen. Aber auch dafür ist eben es wichtig, diese ÜLOs zu machen, damit die Spezialisierung dann aufhört. Und wichtige Funktion, die ÜLO auch noch hat, ist Technologietransfer. Die Werkstätten der Handwerkskammern sollen eigentlich immer so den Stand der Technik abbilden oder vielleicht auch schon ein bisschen in die Zukunft gucken. Das ist aber nicht in jeder Werkstatt unbedingt vorhanden, weil diese Innovationszyklen werden so schnell, dass die Betriebsinhaber gar nicht mehr in der Lage sind, jeden Innovationsschritt mitzugehen, weil das können sie finanziell gar nicht leisten. So eine Maschine muss sich auch amortisieren dann irgendwie, die muss sich auch rechnen dann. Und über die ÜLU kommen aber die jungen Menschen mit der neuesten Technik in Berührung in unseren Werkstätten und bringen dann das Wissen auch in die Betriebe rein. Und das ist eine wichtige Funktion, diese Technologietransferfunktion darf man nicht vernachlässigen, sodass dann auch gesagt wird, wenn der Auszubildende bei uns war und sagt, da steht eine CNC-Maschine, warum, Chef, haben wir sowas eigentlich nicht? Ne? Dann sagt der Chef, oh, könnte ich ja mal drüber nachdenken.
Ja, oder er erklärt dann vielleicht auch logischerweise, warum es sich in dem Betrieb nicht lohnt. Ne?
Das ist eben auch eine spannende Funktion, glaube ich, die dahinter steckt.
Bei dem Umfang was Sie gerade beschrieben haben, auch an diesem SAK-Handwerk, ist mir so die ganze Zeit im Hinterkopf, hatte ich so den Begriff Gleichwertigkeit von beruflicher Ausbildung und Studium. Ne? Weil wenn man mal so überlegt, auch wie das aufgebaut ist, Bachelor-Master, mhm. ne? Man macht so das Grundstudium im Bachelor und dann mhm. Spezialisierung mhm. im Master. Auch das passiert. Dann musste ich da irgendwie gerade so ein bisschen drüber nachdenken. Und im SAK-Handwerk scheint es ja im Moment fast schon so zu laufen, dass man das Grundstudium und die Spezialisierung alles in einer Ausbildung macht. Und deshalb setzen wir, also uns ist das ja auch sehr wichtig, wir hatten das Thema ja auch schon mal so ein bisschen angesprochen und ich glaube bei Ihnen, jedenfalls so haben wir Sie kennengelernt, Ihnen ist das auch sehr wichtig, diese Gleichwertigkeit von beruflicher Ausbildung und der dualen Ausbildung und dem Studium irgendwie nochmal hervorzuheben.
Absolut. Wir haben einfach, finde ich, eine Fehlentwicklung momentan in Deutschland. Wir haben eine Situation, dass mehr als 50% der Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs das Abitur machen. Und wenn wir an Gymnasien anfragen, ob wir mit Berufsorientierungsmaßnahmen nicht mal gemeinsam zusammenarbeiten wollen oder wenn ich mal eine duale berufliche Ausbildung im Handwerk vorstellen können, dann sagen die immer, total nett gemeint, Herr Steffen, aber wir beraten hier und wir bereiten hier für die akademische Ausbildung vor, also für Studium. Ja. Und damit müssten eigentlich mehr als 50% eines Jahrgangs im Studium landen. So, ich frage mich immer, ob wir in Deutschland 50% oder mehr eines Jahrgangs an Akademikern brauchen. Ich glaube nicht. Wir sind bisher gut damit gefahren, dass wir weniger hatten. Und ich glaube auch viele junge Menschen fühlen sich gar nicht damit wohl, dass sie in einem Hörsaal sitzen, theoretische Inhalte letztendlich vermittelt bekommen.
Nur zuhören dürfen den ganzen Tag.
Ganz genau.
Nicht selber
und
anpacken.
Eigentlich keine Erfolgserlebnisse haben. Wenn wir junge Menschen in der Berufsorientierung in unseren Werkstätten haben und die was produzieren, herstellen, machen, anfertigen und dann das abends mit nach Hause nehmen. Für mich ist immer das schönste Beispiel, wenn wir Berufsorientierung in der Bäckerei bei uns in Stade machen, in den Bäckerwerkstätten und die gehen abends nach Hause oder nachmittags nach Hause und nehmen dann eine Brötchentüte und eine Tüte mit einem Brot mit und packen das bei Mama und Papa auf den Tisch und sagen, guck mal, habe ich heute selber gemacht.
Ja. Das kann ist, wir da auch das
sind, ja, genau. Herzlich eingeladen.
Wir auch mal. Vielleicht müssen wir da mal eine Folge aufnehmen.
Aber das sind Erfolgserlebnisse, die wir in Schule häufig gar nicht haben. Nein, ne? Weil das ist theoretischer Natur.
Und auch im Studium dann nicht.
Und auch also im Studium nicht. Ganz genau so. Und deswegen glaube ich, das erleben die auch tagtäglich. Ich freue mich immer wieder und ich bin heute Abend auch noch bei einer Freisprechungsfeier, wenn ich in die Gesichter dieser jungen Menschen sehe und sehe, wie die sich auch entwickelt haben über ihre Ausbildung. Die lernen ja unheimlich viel. Nicht nur fachlich, das sowieso, aber auch die entwickeln sich ja menschlich einfach weiter, weil Handwerk ist Teamarbeit, ist personenbezogen. Das ist wirklich, man hat noch einen Kollegen, mit dem man gemeinsam dann auch was erlebt, was macht, das macht Spaß. Und ich glaube, das wird häufig nicht vermittelt. Handwerk hat immer noch häufig so ein Image, naja, da musst du dich dreckig machen, das ist harte körperliche Arbeit und Geld verdienst du auch.
Genau, genau die drei Sachen.
Die Realität ist noch andersrum. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir so weitermachen, dann werden die handwerklichen Leistungen immer knapper werden. Und das brauche ich, glaube ich, da braucht man kein Studium für. Wenn eine Leistung knapp ist, dann wird sie teuer und deswegen werden die Handwerksleistungen dann einfach teuer. Und damit wird auch der Verdienst höher, weil derjenige, der dann engagiert, der wird auch mehr verdienen letztendlich. Das ist aber volkswirtschaftlich betrachtet keine gute Entwicklung, ne? Weil es werden Leute sich plötzlich irgendwann keine bestimmte Gruppen der Bevölkerung keine Handwerksleistung mehr leisten können. Ne? Und dann geht so eine Schere auseinander. Und ich finde das gefährlich. Und deswegen glaube ich, sollten wir alles daran setzen, einfach mehr junge Menschen für eine duale berufliche Ausbildung im Handwerk zu begeistern. Das tun wir auch gemeinsam mit vielen Veranstaltungen vor Ort, mit Berufsorientierungsmessen, mit Berufsorientierungsmaßnahmen, mit vielen, vielen Einzeldingen, damit wir diese Gleichwertigkeit in die berufliche duale Ausbildung, die akademische Ausbildung hereinbekommen. Wir werden darum international beneidet. Also das ist was wir, glaube ich, häufig gar nicht wahrnehmen. Man guckt sehr stark nach Deutschland und sagt, Mann, die haben keine Jugendarbeitslosigkeit, die haben eine super Qualifikation bei jungen Menschen. Wie machen die das eigentlich? Das machen die dadurch, dass sie im Prinzip zwei Systeme haben. In den meisten Ländern gibt es ein System, das wird vollschulisch ausgebildet. Und dann kommen die Leute von der Schule, auch die Praxis gelernt haben und können dann theoretisch Praxis. Was man damit anfangen kann, ist dann häufig sehr überschaubar.
Theoretisch Praxis, also in den USA nennt sich das Trade Schools. Also es ist eine Trade School. Die gehen tatsächlich nur zur Schule, um handwerkliche Ausbildung zu lernen.
Wir machen ja auch.
Aber die dürfen das dann nicht ausprobieren, oder?
Ja, also nicht so, wie das eben bei uns ist. Nicht so, dass die eigentlich hauptsächlich im Betrieb sind und zum Teil in die Schule gehen, sondern die gehen in die Schule und gehen dann mal in den Betrieb.
Ja, also genau andersrum sozusagen.
Wir merken das ja immer dann, wenn wir zum Beispiel Gruppen ins Ausland schicken. Wir machen ja sehr viel Austauschprogramme, auch über unsere Abteilung Internationale Bildungsprojekte, wo wir jedes Jahr 100 Auszubildende im europäischen Ausland, aber wir haben auch eine Kooperation unter anderem mit Japan, wo auch mal ein Auszubildender dann nach Japan fährt im Jahr, auch ein paar mehr, die dann da vor Ort einen Teil der Ausbildung absolvieren. Und wenn die zum Beispiel aus Norwegen zurückkommen, wo wir Zimmerleute hinschicken, dann sage ich immer, zählt durch, bevor sie zurückkommen, weil die Auszubildenden im zweiten Lehrjahr ist das so meistens, bekommen sofort ein Jobangebot von den norwegischen Betrieben, weil die sagen, Mensch, die können so viel. Und die sind bei uns im zweiten.
Holzhäuser überwiegend.
Ganz genau, die sind aber im zweiten Lehrjahr, aber die haben so viele praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten schon, was die norwegischen Leute, die sie einstellen, nie hätten. Die kriegen sofort Löhne angeboten, da würde hier jeder Geselle von träumen. Ja. Die erzählen denen natürlich nicht, wie hoch die Lebenshaltungskosten in Norwegen sind, weil dann wird es ja unattraktiv. Bisher sind noch alle wieder mit zurückgekommen, aber das zeigt schon, welchen hohen Stellenwert dann eine duale Ausbildung hat. Und wir haben vor allem zwei Systeme, die gleichwertig sind. Ja. Und wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit Südkorea mal abgeschlossen und die haben uns gesagt, wir haben ganz viele Hilfskräfte in der Industrie und wir haben ganz viele Akademiker. Aber uns fehlt der gesamte Mittelbau. Den haben wir über die duale berufliche Ausbildung. Deswegen brauchen wir beides. Das ist auch kein Gegeneinander, sondern immer ein Miteinander.
Dieses Austauschprogramm, ich habe da auch schon von gelesen, wir kriegen ja auch die Newsletter dazu, finde ich übrigens auch eine schöne Dienstleistung der Handwerkskammer. Und das macht es ja auch für junge Leute auch nochmal wieder attraktiver, weil es wird immer gesagt, ja, Erasmus, ne, das ist dieses Austauschprogramm im Studium, die können dann auch ein Auslandssemester machen und so. Ja, kann man mit einer Ausbildung auch, weil wir die Handwerkskammer haben, die sich auch Gedanken dazu macht, was können wir den jungen Menschen auch anbieten. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe der Kammer oder der Handwerkskammer, da irgendwie hinterher zu sein und zu sagen, okay, wie können wir das denn mitbegleiten, wie können wir das attraktiv gestalten, und das, finde ich, ist ein richtig cooles Beispiel auch und ein richtig attraktiver Mehrwert.
Aber auch andersrum, ne? Also es ist ja ein Austauschprogramm. Ja. Die Japaner, tatsächlich die japanische Delegation, die war ja erst in Braunschweig. Ja, und da sind dann auch wir wieder angerufen worden von der Kreishandwerkerschaft, um mal nachzufragen, habt ihr zufällig in diesen Bereichen Betriebe, wo ihr denkt, das passt ganz gut? Ja. Und dann konnten wir die eben auch mal platzieren und konnten sagen, hier, da macht das Sinn. Und ich habe dann natürlich bei den Betrieben auch mal nachgefragt, gesagt, wie war das denn jetzt eigentlich? Ich sage, das war total spannend, einfach auch mal selber zu erleben, wie das so ist. Und ich weiß, bei dem Autolackieren, durfte die ran. Die durfte selber lackieren und die war total so, wie, ich darf jetzt selber auch mal lackieren. Also es ist total spannend, das zu sehen, und daran sieht man ja aber auch wirklich, dass die das erstmal am Anfang gar nicht so lernen. Ne? Also nicht wie bei uns die Auszubildenden, die dann halt irgendwann auch ran dürfen.
Hier bei uns dürfen die ja im ersten Lehrjahr schon ran. Ne? Ja,
die müssen sogar, also insofern, das ist aber auch der Vorteil, weil die haben dann Erfolgserlebnisse, auch Misserfolgserlebnisse, die gehören dazu, und wenn man dann daraus lernt, dann ist es ist genau der richtige Weg. Das ist deutsche Ausbildung.
Tja, finde ich gut. Ja. Und die Kammer arbeitet stark daran, dass es so bleibt.
Ja, und wir versuchen vor allen Dingen die gesamte Bandbreite abzudecken. Jetzt habe ich gerade über das Klientel gesprochen, was vielleicht Abitur hat, was sagt, ich will ins Ausland gehen. Dann sagen wir, ja, kannst du auch mit der Ausbildung machen. Da sind die mal ganz überrascht. Also wenn es uns gelingt, den Fuß bei den Abiturienten in die Tür zu bekommen über die Schulleitung, dann sind wir plötzlich hochattraktiv, weil das wissen die Lehrer und Lehrer selber ja gar nicht, was da tatsächlich dahinter steckt.
Das stimmt.
Und deswegen, glaube ich, müssen wir stark daran arbeiten, nicht nur die Schülerinnen und Schüler davon zu überzeugen, dass das gut ist, sondern die Lehrerinnen und Lehrer davon überzeugen und die Eltern auch überzeugen. Weil das ist ja häufig auch so ein Punkt, wo Eltern sagen, meinen Kindern soll es mal besser gehen. Ja. Ne? Und die sollen mal dann irgendwie letztendlich ein Studium machen und sollen dann viel Geld verdienen. Genau so. Und damit tut man den Kindern aber häufig gar keinen Gefallen, weil das projiziert wird, was die Eltern möglicherweise nicht erreicht haben, auf die Kinder. Die müssen es dann erreichen.
Und das ist auch nicht realistisch, dass man zwangsweise viel Geld
hat. Genau, das wollte ich auch sagen. So Sie als Betriebswirt, ne?
Also ich erzähle das immer ganz gerne, weil es geht ja um mein eigenes Gehalt. Ich kann das sehr gerne erzählen. Und ich habe als Rechtsanwältin angefangen, direkt nach dem Studium, Referendariat, Rechtsanwältin, angestellte Rechtsanwältin. Ich habe nicht so viel verdient wie ein Handwerksmeister.
Ja. Und ganz kurz, dein ganzes Studium lang hast du ja auch noch kein Geld verdient. Da wollte ich mich hier gerade nochmal in den Betriebswirt gucken, also in die Richtung gucken.
Ja.
Die ganze Lehrzeit über, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das Sprichwort kennen wir alle, das trifft auch auf Studium zu. Und ich finde, auf Studium trifft das noch viel mehr zu, ehrlich gesagt, als auf die Ausbildung. Weil im Studium gibt es halt einfach kein Geld. Also man kann einen Haufen Schulden anhäufen, man kann nämlich BAföG beantragen, man kann einen Studienkredit, man kann vielleicht noch auf Taschen der Eltern leben. Auch das ist möglich. Aber in der Ausbildung verdient man ja tatsächlich einfach auch schon Geld. Das reicht. Manchmal ist es ein bisschen zu wenig darüber, das ist nochmal ein anderes Thema, das müssen wir jetzt auch nicht aufmachen. Aber es gibt immerhin schon mal irgendwas. Und das ist im Studium nicht so. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, man macht erstmal Grundstudium Bachelor, 6 Semester, 3 Jahre, plus dann noch Master, 4 Semester, 2 Jahre, dann ist man mit 5 Jahren gut dabei und hat noch keinen Cent verdient. Wenn man eine duale Ausbildung macht, macht man so im Schnitt, manche sind kürzer, manche länger, 3 Jahre, 3,5, verdient dann immerhin schon sein Ausbildungsgehalt, kann vielleicht nichts zur Seite sparen und braucht noch ein bisschen was zusätzlich. Aber man startet nicht mit 5 Jahren nichts verdienen und Schulden ins Berufsleben, sondern vielleicht mit einer Null und kann dann Geld verdienen.
Und das auch viel früher.
Und das viel früher, das dann schon nach 3, 3,5 Jahren. Und das rechnet einem ja übrigens auch niemand vor. Mhm. Deshalb, also ne, der Betriebswirt nickt, okay, die Juristinnen, die eigentlich nicht rechnen können, haben das, glaube ich, trotzdem ganz schön vorgerechnet.
Der Betriebswirt nickt aus eigener Erfahrung, weil ich habe erst eine Ausbildung gemacht und während meines Studiums habe ich in den Semesterferien gearbeitet und habe damit einen Teil meines Studiums finanziert. Ja. Das war eine tolle Sache, aber auch nur, weil ich vorher eine Ausbildung gemacht habe. Ja. Sonst hätte ich das.
Und kommt auch auf den Studiengang darauf an, ob das funktioniert oder nicht. Also Semesterferien, Jura sind keine Semesterferien im Grunde gewesen.
Keine Chance.
Toll sind auch, finde ich, duale Studiengänge, wo man beides miteinander kombiniert. Das ist das Erfolgsmodell des Handwerks eigentlich dann übertragen auf die akademische Ausbildung. Aber auch da ist die Handwerkskammer ja unterwegs. Wir sind Gesellschafter der Hochschule 21 in Buxtehude, wo ja sehr viele Baustudiengänge zum Beispiel ausgebildet werden. Und da gibt es ganz viele Führungskräfte, die hinterher im Bauunternehmen landen oder auch Betriebsnachfolge antreten.
Also gibt es auch ein duales Studium im Handwerk?
Ja, gibt es auch. Ja. Und wir sind Gesellschafter dieser Hochschule. Ja. Gemeinsam mit dem Landkreis Harburg zum Beispiel, wo wir hier gerade sitzen. Ja, auch deswegen finde ich das toll. Da arbeitet die Regierung wirklich toll zusammen, um letztendlich hier auch eine Unterstützung für die Betriebe dann darzustellen, eben auch über die akademische Ausbildung. Deswegen, auch das ist ein Zeichen dafür, dass das überhaupt kein Gegeneinander ist, sondern dass es ein Miteinander ist. Und das ist unser Erfolgsmodell. Wir müssen auch immer wieder politisch einfordern, das tun wir auch in Berlin, dass das nicht nur auf dem Papier steht. Politiker sagen immer gerne, wir brauchen die Gleichwertigkeit der beruflichen und der akademischen Ausbildung. Dann sagen wir, toll, finden wir auch. Dann bräuchten wir aber auch das Geld für die jungen Menschen haben, dass wir dann auch das sicherstellen.
Ja.